Ich habe gemerkt, da triggert irgendwas in mir. Ich habe das überhaupt nicht verstanden, was ist denn da mit mir los? Und dann habe ich mich auf ein Abenteuer begeben. Nicht durch einen Dschungel mit so ganz gefährlichen Tieren und wo es ganz dolle grün ist und man kann nur mit einer Machete durchgehen, sondern in einen Dschungel meiner Gefühle, Emotionen und Gedanken. Und deswegen habe ich die Predigt Abenteuer Ich genannt. Abenteuer Ich. Ich will euch ganz ehrlich sagen, es ist nicht das erste Mal, dass ich mit diesem Thema hadere. Und jedes Mal, wenn dieses Thema aufkommt, habe ich das Gefühl, okay, im Verstand begreife ich das, dass das gut ist, aber mein Herz, das ist noch nicht so ganz dabei. Aber jedes Mal darf ich auch Gottes Güte und Gnade darin erleben und komme immer einen Schritt weiter und ich freue mich schon auf den Tag, an dem ich das mit voller Überzeugung sagen kann, hey, es ist gut für mich, dass ich den Nachnamen meines Mannes angenommen habe. Hoffentlich bald. Ja, ich habe schon 2 Verbündete, das ist sehr gut. Lasst uns in den Bibeltext einsteigen, den ich mitgebracht habe und der uns so ein bisschen dieses Abenteuer ich näher bringen möchte. Ich möchte euch kurz mit hineinnehmen. Es ist so eine Bibelstelle, wo Gott durch Mose an sein Volk verkünden lässt, hey, das solltet ihr alles beachten, das ist cool, damit ihr ein gutes Leben habt. Also das mal so im Kontext. Und ich habe die Bibel in diese Bibelstelle in 2 Teile aufgeteilt. Und zwar der erste Teil wird lauten, liebe deinen Nächsten. Und der zweite, wie dich selbst. Sehr gut. Menschen kennen sich hier in der Bibel aus. Das ist schon mal gut. Und ich möchte diesen Satz heute mal anders definieren und mit unserer Identität in Einklang bringen. Also, wir fangen an. Der Bibeltext steht übrigens in 5. Mose 22 und dann geht's los. Du sollst nicht zusehen, wie das Rind oder Schaf deines Bruders irre geht. Und du sollst dich ihnen nicht entziehen, sondern du sollst sie deinem Bruder unbedingt wieder zurückbringen. Wenn aber dein Bruder nicht in der Nähe ist und du ihn nicht kennst, so sollst du sie in dein Haus aufnehmen, dass sie bei dir sein, bis dein Bruder sie sucht und dann sollst du sie ihm zurückgeben. Ebenso sollst du es mit seinem Esel machen und du sollst es mit seinem Gewand machen und du sollst es mit allem Verlorenen machen, das dein Bruder verliert und das du findest. Du kannst dich ihm nicht entziehen. Du sollst nicht zusehen, wie der Esel deines Bruders oder sein Rind auf dem Weg fallen und du sollst dich ihm nicht entziehen, sondern du sollst ihm unbedingt aufhelfen. Also wir lesen hier davon, wie wir ganz praktisch miteinander umgehen sollen. Und dass wenn wir Menschen sehen, die in Not sind und wo der Esel, also ich nehme an, vielleicht ist das Auto irgendwie liegen geblieben oder so, also wenn wir das aufs Heute übertragen, hey, dann sollen wir nicht einfach vorbeigehen und sagen, das geht mich gar nichts an. Gott sagt 3-mal in diesen 4 Versen, du sollst dich ihnen nicht entziehen. Und was er eigentlich damit meint ist, hey, du bist mein Kind. Es ist nicht so, dass wir uns dafür anstrengen müssen, sondern es ist in meiner DNA. Ich bin Kind Gottes, natürlich sehe ich das Leid des anderen. Und ich habe eine Leidenschaft dafür, ich habe einen Blick dafür, diesen Menschen zu helfen. Ich will ihm begegnen. Es ist keine Anstrengung, es ist nichts Anerzogenes, sondern das ist einfach Teil meiner DNA geworden. Und Gott geht es hierbei nicht um Do's and Don'ts, also was kannst du machen und was eher nicht so cool, sondern er sagt ganz klar, du bist mein Kind, ich habe dich nach meinem Abbild geschaffen und das soll einfach natürlich für dich sein. Und 3-mal betont er, dass das mit meiner Identität zu tun hat, also mit unserer DNA. Und wie oft höre ich, wenn so Leute irgendwie Schwierigkeiten haben, hey, ich bete für dich, ne? Und du weißt, naja, ob das passiert. Und ich glaube, manchmal ist es sinnvoller, einfach praktisch zu helfen. Ein praktisches Beispiel ist hier. Wir haben ein Herz dafür. Wir wissen, hey, da sind Geschwister in Not und die brauchen einfach Hilfe. Wir stehen hier, wir machen Lobpreis, wir predigen, wir machen Gottesdienstleitung, weil uns das ein Anliegen ist. Weil wir wollen, dass das Treffpunkt Leben Nienburg ein Zuhause ist für viele Menschen und dass hier Menschen zusammenkommen, um Glauben alltagsrelevant zu gestalten. Leute, Gebet ist super. Ja. Gebet ist wichtig. Ja, also Carsten wird mich jetzt steinigen, wenn ich das nicht sagen würde. Gebet ist absolut notwendig, keine Frage. Aber es hört da nicht auf, sondern es muss auch praktisch werden. Es muss sich darin zeigen, dass ich meinen Nächsten wirklich liebe. Und dann kommt ein Vers, der hat mich nicht wenig verwirrt. Wirklich. Also wir sind gerade dabei, es geht darum, wir sollen uns unterstützen, wir sollen einander helfen, wir sollen den anderen nicht übersehen, gerade wenn wir Christen sind. Und dann kommt dieser Vers, den vielleicht den einen oder anderen so ein bisschen hilflos zurücklässt. Vers 5. Eine Frau soll keine Männersachen auf sich haben und ein Mann soll keine Frauenkleider anziehen. Denn jeder, der dies tut, ist dem Herrn, deinem Gott, ein Greuel. Puh, also ich lese das so und dann kommt dieser Vers und ich denke, hä? Jesus, wir sind doch gerade so bei Miteinander, wie es cool ist, miteinander gemeinsam unterwegs zu sein. Und dann kommt so ein Vers und ich bin mir sicher, das ist ein Vers, der heutzutage für Aufruhr sorgen wird und nicht bei wenigen Menschen. Ich bin leserlich wirklich ins Stolpern gekommen und ich habe mir gedacht, so Jesus, was hat das denn miteinander zu tun? Rinder, Esel und dann jetzt kommen Klamotten dran, also wie soll ich das jetzt verstehen? Und dann lesen wir weiter von Mama Vogel und ihren Küken, von Rind und Esel, die nicht vor einen Flug gespannt werden sollen und dass wir kein Mischgewebe tragen sollen. Und dann der Rest danach, da geht es darum, wie die Frau vor sexueller Gewalt geschützt werden soll. Lasst uns kurz lesen, was nach Vers 5 steht. Wenn du zufällig auf dem Weg ein Vogelnest antriffst, auf irgendeinem Baum oder auf der Erde mit Jungen oder mit Eiern, während die Mutter auf den Jungen oder auf den Eiern sitzt, so sollst du die Mutter nicht samt den Jungen nehmen, sondern du sollst die Mutter auf jeden Fall fliegen lassen und die Jungen kannst du dir nehmen, damit es dir gut geht und du lange lebst. Du sollst nicht zugleich mit einem Rind und einem Esel pflügen. Du sollst keine Kleidung aus verschiedenartigen Garnen anziehen, die aus Wolle und Leinen zusammengewoben ist. Also, ich bin ehrlich, ich habe das davor gelesen vor Vers 5 und habe danach gelesen. Und ich denke so, hä? Das passt überhaupt nicht zusammen. Ich verstehe ja, dass wir einander Rücksicht nehmen sollen. Also, dass ich nicht einfach weggehen soll, wenn jemand in Not gerät, dass ich mein Bestes geben soll, um zum Beispiel, wenn jemand was verliert, das zurückzubringen. Und ich verstehe auch, dass wir die Eigenarten von Tieren auch berücksichtigen sollen. Also ein Esel hat nicht viel mit einem Rind zu tun, ne? Außer dass es Tiere sind. Aber ich soll das berücksichtigen, dass das unterschiedliche Tiere sind. Und dann plötzlich in diesem Guide, wie wir gut miteinander umgehen, kommt diese Aussage, die so provokant für uns klingt. Bevor wir weiter darauf eingehen, will ich eine mutige These aufstellen. Und die mutige These ist, hey, wenn das Tragen und Nichttragen von geschlechterspezifischer Kleidung mitten in diesen Weisungen kommt, wie wir miteinander umgehen sollen und das gut für uns ist, dann hat das auch eine heutige Relevanz und es hat sogar was mit unserer Identität zu tun. Ich möchte dazu ausholen. Es geht Gott nicht darum, dass er sagt, hey, wenn du das tust, dann bist du ein schlechter Mensch oder du hast richtig Mist gebaut und du gehörst gestraft. Gottes Intention ist es immer, dass er sagt, hey, wenn du dich daran hältst, dann gelingt dir das Leben einfach viel, viel besser. Und wenn wir zum Beispiel genau diesen Vers mit dem Mamavogel nehmen und ihren Küken, steht da sogar, haltet euch daran, dann wird es euch gut gehen und ihr werdet ein langes Leben haben. Und ich frage euch mal so, ist das denn richtig? Stimmt das wirklich? Wenn ich das Muttertier in Ruhe lasse, habe ich dann automatisch ein langes Leben? Und Gott bezieht sich zurück auf den Schöpfungsakt. Und da lesen wir in 1. Mose 1, 28. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Gott hat dem Menschen seine Schöpfung anvertraut und er will, dass sie sie bewahren und beschützen und nicht, dass sie ausgebeutet wird. Und ja, wenn ich das als Mensch berücksichtige, dass die Welt eine Ressource ist, die ich bewahren und beschützen soll und nicht einfach nur ausbeuten soll, dann kann ich davon ausgehen, dass ich auch länger lebe. Ist ja ganz klar. Kommen wir zurück zu unserem Bibeltext. Es geht Gott also immer um ein gutes Leben für uns. Das ist seine Hauptmotivation, warum er überhaupt diese Bibel verfasst hat lassen von Menschen. Wir müssen uns das immer wieder bewusst machen, dass wenn ich diese Bibel lese und auch wenn ich es im ersten Moment oder vielleicht sogar mein Leben lang nicht verstehe, dass Gottes Intention ist, du sollst ein gutes und langes Leben haben. Und zu dieser Bestimmung, ja, dass er uns auch Identität geben möchte, dass er sagen möchte, hey, das habe ich mit dir vor, gehört auch unsere wahre Identität, an die uns Gott immer wieder erinnern möchte. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, heißt es. Und da geht es um den nächsten Menschen, aber auch um seine Schöpfung als Ganzes. Und das ist unsere Leidenschaft, das ist essentieller Bestandteil unserer Identität als Kinder Gottes. Und dieser erste Teil, also liebe deinen Nächsten, der funktioniert nur, wenn ich auch den zweiten Teil dieses Gebotes beachte. Nämlich wie dich selbst. Und ich möchte jetzt in diesen zweiten Teil hineinkommen und euch mit euch nochmal Vers 5 näher anschauen. Wenn Gott sagt, Eine Frau soll keine Männersachen auf sich haben und ein Mann soll keine Frauenkleider anziehen, denn jeder, der dies tut, ist dem Herrn, ein Gott, ein Greuel. Dann geht es nicht darum, dass ich nur rosa und Kleidchen tragen darf. Also, wie ihr seht, ich habe mich nicht dran gehalten. Und es geht auch nicht darum, dass zum Beispiel Männer kein Rosa tragen dürfen. Ich würde dich mal aufstehen. Ja, danke, Albert. Ich habe da mal was vorbereitet. Tatsächlich ist es so, wusstet ihr zum Beispiel, dass jahrhundertelang Rosa gar nicht Mädchenfarbe war? Ja, ne? Wisst ihr auch warum? Also ich habe ein bisschen recherchiert. Ich kann es euch sagen. Früher galt Rot, also wirklich das, man nennt es ja zum Beispiel auch Kardinalsrot, die Farbe von Männern, weil sie hat Autorität und Dominanz ausgestrahlt, während zum Beispiel Blau die Farbe der Jungfrau Maria war. Das heißt, infolgedessen, die jüngeren Männer und Frauen, also kleine Jungs und kleine Mädchen, die haben dementsprechend auch rosa oder hellblau angezogen. Ja, ja. Jetzt müsst ihr alle sagen. Also, ich glaube, dass wenn wir von geschlechtsspezifischer Kleidung sprechen, dann möchte Gott auf etwas zutiefst Fundamentales hinaus. Ich weiß, es ist ein bisschen kritisch, das heutzutage zu sagen, keine Frage, aber ich möchte das heute einfach mal festhalten. So klar, wie es für uns scheint, dem Nächsten zu helfen, dass wenn jemand in Not gerät, wir nicht einfach hinweggehen und sagen, ja, Pech gehabt, ich habe keinen Bock darauf zu reagieren. So klar, wie für uns das ist, sagt Gott, hey, dein Geschlecht, so wie ich dich geschaffen habe, da wünsche ich mir, dass du das anerkennst und annimmst. Er stellt sich hin und sagt, ich wünsche mir, dass du das Geschenk als Mann und als Frau wahrnimmst, es achtest und ehrst. Puh, habe ich gedacht. Harte Aussage und nicht mit wenigen Herausforderungen verbunden, weil da geht es ja noch weiter, da steht ja im zweiten Text, im zweiten Teil des Textes, denn jeder, der dies tut, also sich nicht gemäß seinem Geschlecht kleidet, ist dem Herrn, deinem Gott, ein Greuel. Ich bin ganz ehrlich, wie sollen wir mit so einer Aussage heutzutage umgehen? Das ohne den Menschen, den das vielleicht betrifft, der damit hadert, vor den Kopf zu stoßen. Ich möchte euch dazu einen Vorschlag machen, zu diesem Thema Abenteuer Ich, was mit meiner Geschichte zu tun hat. Ich habe euch ja anfangs von dieser Geschichte erzählt, die wir am Montag erlebt haben. Das war nicht diesen, aber schon ein paar Wochen her, was das mit mir zu tun hat. Ich möchte euch sagen, ich liebe es, eine Frau zu sein. Also wirklich. Aber das ist auch nicht immer so gewesen. Denn gerade durch die Erziehung meiner Eltern, besonders meines Vaters, der in der DDR groß geworden ist, ja, da wurde das Mädchen- und Frausein nicht so gefördert. Für meinen Vater war es immer so, dass der Intellekt des Menschen das höchste Gut war. Also wenn er irgendwie was Logisches, Mathematisches, Naturwissenschaftliches gemacht hat, das war Nonplusultra. Und deswegen habe ich schon ganz früh Duplo und Lego bekommen. Also ich liebe es bis heute, keine Frage, aber ich kann euch sagen, mit Puppen und Kuscheltieren konnte ich bei meinem Vater nicht so viel Eindruck schinden, sondern eher, hey, wenn ich irgendwie was Cooles mit Lego gebaut habe. Mein Vater ist von Berufswegen her Ingenieur, vielleicht hilft das nochmal, um den Kontext so zu erläutern. Und ich will nicht sagen, dass ich jetzt mega undankbar bin für die Erziehung meiner Eltern, das stimmt so nicht. Ich bin total dankbar dafür, denn sie haben mir beigebracht, hey, Angelika, alles, was du werden willst, das kannst du auch. Und wenn du Ingenieurin werden willst, dann kannst du das genauso gut wie ein Mann. Niemand hindert dich daran. Und ich bin auch stolz darauf, ganz im Ernst. Ich habe meinen Master of Science gemacht in Maschinenbau und das finde ich cool. Aber aufgrund der Erziehung meiner Eltern war es halt so, dass wenn es so um musisch-künstlerische Dinge ging, also wenn ich zum Beispiel gezeichnet oder gemalt habe, also ich verbinde das eher mit Weiblichkeit, dann hat es nicht so viel Beachtung gefunden. Und das war nicht cool, weil ich dann lange, lange in der Überzeugung unterwegs war, eine Frau, die vielleicht nur malt oder zeichnet, die ist halt nicht so cool wie eine Frau, die sich in der Männerdomäne also durchsetzen kann. Das ist natürlich Quatsch, aber lange meine gelebte Realität. Tja, und dann kam 2014 meine Bekehrung. Ja, nicht einfach, kann ich euch sagen, weil da wurde ich zum ersten Mal konfrontiert mit dem Thema, wie sieht Gott eigentlich eine Frau? Und das war nicht einfach für mich, weil ich in eine Gemeinde zum Glauben kam, die sehr konservativ war. Also ich konnte an einer Hand abzählen, wie viele Frauen studiert haben und die anderen waren dann eher so in Berufen wie Arzthelferin, Krankenpflegerin, Kindergärtnerin, also so gar nicht maschinenbaulastig. Ich war da sehr einsam und allein unterwegs, Leute. Und ich glaube nicht daran, dass es Gott um Berufung geht. Ich glaube daran, dass Gott Menschen begabt, unabhängig von ihrem Geschlecht. Also wir sehen das zum Beispiel in der Bibel, an der Richterin Deborah, Gott hat kein Problem damit. So. Aber trotzdem, es ist schon klar, dass in der Bibel steht, ich habe mich als Frau meinem zukünftigen Ehemann unterzuordnen. Und ich kann euch sagen, das klingt nicht so nach Chancengleichheit oder Gleichberechtigung. Also nicht in meinen Ohren. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht, weil ich möchte Gott gefallen. Ich möchte meine Identität als Frau kennenlernen und wahrnehmen und habe mich wenigstens mit meinem Verstand auf den Weg gemacht. Ich hoffe, mein Herz kommt noch hinterher. Und dann habe ich mich einfach so in der Bibel durchgearbeitet und ich bin schon 7 Jahre mit Gott unterwegs und ich merke so, okay, ich darf mich in dieses Abenteuer, das Frausein, total hineinstürzen. Und die nächsten Schritte, die ich gemacht habe, hey, die haben mich auch total im Inneren getroffen, in meiner Emotion. Ich habe letzte Weihnachtszeit ein Buch bestellt von Johannes Hartl. Der Titel lautet »Die Kunst, meinen Mann zu lieben«. Und ich kann euch sagen, ich habe nicht erwartet, was da drin steht. Und ich möchte euch einen Ausschnitt daraus vorlesen. Schon interessant, dass Frauen und Männer so verschieden sind. Und um ehrlich zu sein, es hat auch etwas Schönes. Es ist zwar oft nervig, aber es ist auch schön. Und offensichtlich findet Gott das auch schön. Es ist interessant. Gott ist einer, der Verschiedenheit ziemlich gut findet. Das ist übrigens schon am Anfang der Schöpfung so. Eigentlich das Erste, was Gott macht, ist, er unterscheidet. Er sagt, das eine ist Licht und das andere ist Dunkelheit. Dann macht er weiter. Gott unterscheidet und dann erschafft Gott Mann und Frau. Und zwar verschieden, unterschiedlich. Er hätte auch nur eine Art von Menschen machen können. Aber stattdessen findet er es eine gute Idee, zwei unterschiedliche Menschenarten zu schaffen. Eine Unterscheidung der Geschlechter. 1. Mose 1, 27. Oh Leute, das hat mich so geflasht. Ich habe fast heulen können, als ich das gelesen habe. Er schafft zuerst die Unterschiede. Gott schafft zuerst das Andersartige und dann gibt er erst den Namen. Lasst uns das mal in der Schöpfungsgeschichte nochmal nachlesen. In 1. Mose 1, 3 bis 10 in Auszügen. Da sprach Gott, Licht soll entstehen. Und sogleich strahlte das Licht auf. Gott sah, dass es gut war. Er trennte das Licht von der Dunkelheit und nannte das Licht Tag und die Dunkelheit Nacht. Dann sprach Gott, die Wassermassen auf der Erde sollen zusammenfließen, damit das Land zum Vorschein kommt. So geschah es. Gott nannte das trockene Land Erde und das Wasser Meer. Und daraufhin lesen wir, wie Gott eine Vielfalt an Pflanzen und Tieren schafft, dass sie in der Luft, im Wasser und an Land leben sollen. Und jedes Mal danach sagt er, das ist richtig gut. Und dann schafft er den Menschen. 1. Mose 1, 26 bis 27. Dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild. Und er schuf sie als Mann und Frau. Ich habe diese Bibelstelle bestimmt schon, also mindestens 10-mal auf jeden Fall, gelesen und anscheinend irgendwie doch nicht gelesen. Ich habe nie gelesen, dass Gott sagt, ich finde Andersartigkeit cool und dass er das bewusst macht. Dass er sagt, hey, ich trenne Tag und Nacht und dann erst sagt er, hey, du bist Tag und du bist Nacht. Vorher hat er das gar nicht gemacht. Und so schafft er auch zuerst den Menschen als Mann und Frau. Und erst später in Kapitel 2 lesen wir davon, dass der Mann Adam genannt wird. Und später verleiht Adam in Kapitel 3 seiner Frau den Namen Eva. Das ist so verrückt gewesen, Leute. Habe ich das all die Zeit überlesen? Ich habe mich in dem Moment so geliebt gefühlt. Wirklich so geliebt und so gesehen von Gott. Denn ich darf eine Frau sein. Alles beginnt zuerst damit, dass ich eine Frau bin. Noch ehe meine Eltern mir den Namen Angelika gegeben haben, war ich eine Frau. Das war klar. Und ich hatte das Gefühl einer richtigen Offenbarung, weil Gott diese Andersartigkeit nicht alleine lässt. Ganz im Gegenteil. Es ist so verrückt, weil er schafft zuerst den Mann, Adam, und macht ihn darauf aufmerksam, hey, dir fehlt was. Und dir fehlt auch so ein passendes Gegenüber, eine passende Hilfe, die dich ergänzt. Und Das, obwohl Gott sagt, ich habe alles wunderschön gemacht. Also nachdem er den Menschen schafft, sagt er, es ist sehr gut. Aber er sagt gleichzeitig, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und als Adam das auch für sich kapiert hat, kommt erst die Frau ins Spiel, Eva. Das ist eine Position, die wollte Gott nicht mal selbst haben. Nicht im Sinne von, dass sie schlecht ist, sondern dass er sagt, ich kann sie nicht füllen. Ich als Gott, der allmächtig ist, ich kann sie nicht füllen. Ich kann sie auch nicht ersetzen. Und dann sagt er zu ihm, hey, wenn du mit ihr an deiner Seite unterwegs bist, dann ist das richtig gut. Und ich hatte das Gefühl, dass Gott zu mir sagt, Angelika, all die Zeit, wo du dachtest, du müsstest so männlich sein, um dich irgendwie durchzusetzen, um anerkannt zu werden, das ist alles Quatsch. Ich will dich als Frau. Ich habe dich als Frau geschaffen. Ich will, dass du dieses Abenteuer-Ich, das Frausein, ganz neu angehst, indem du dich mit mir gemeinsam auf den Weg machst. Es ist schön, eine Frau zu sein. Und diese Position, Angelika, die ist nicht ersetzbar. Die ist nicht verhandelbar. Deine Identität als Frau, die kannst du nicht wegdiskutieren. Und sie ist für mich unendlich wertvoll. Ich kann mir denken, dass trotzdem einige damit hadern, wenn sie das hören oder lesen. Aber was ist, wenn Gott in diesem Vers, eine Frau soll keine Männersachen auf sich haben und ein Mann soll keine Frauenkleider anziehen, eigentlich sagt, hey, weißt du was? Ich habe eine Ahnung, dass du damit strugglest. Ich habe das Gefühl, du versteckst dich, wenn du etwas anderes anziehst. Aber ich wünsche mir, dass du das annimmst, Frau bzw. Mann Gottes zu sein. Ich will dir helfen, zu deiner wahren Identität zu finden, weil ich das Andersartige, dein Mann und dein Frausein sehr gut gemacht habe. Ich glaube, das ist eine wunderschöne Einladung. Eine total schöne Einladung, sich auf dieses Abenteuer-Ich zu stürzen. Wir haben die Reise damit begonnen, dass Gott zuerst den Blick auf den anderen lenkt, auf unser Gegenüber. Dass seine Nöte uns nicht verborgen sein sollen. Nicht, weil wir es müssen, sondern weil es einfach natürlich für uns ist. Weil es unsere DNA ist, weil es Identität ist. Und jetzt der Blick zu uns, zu unserer wahren Identität. Ganz besonders auch im Geschlecht. Ich glaube, dass Gott diesen Gedanken anregen wollte, hey, es ist so klar, so natürlich für uns, uns gegenseitig zu unterstützen. Also ganz im Ernst, wenn es mir schlecht geht und Esther würde einfach drüber hinweggehen und sagen, ja, es interessiert mich nicht, ich würde sehr viele Dinge in Frage stellen. Und er sagt auch, du bist kein Unfall. So wie ich dich geschaffen habe als Mann und als Frau, da habe ich einen sehr guten Schöpfungsakt geleistet. Und die ist wunderschön, diese Schönheit, die in dir verborgen ist. Es ist eine bewusste Entscheidung Gottes gewesen und er hat keinen Fehler dabei gemacht. Und deswegen beginnt auch, den anderen zu schätzen, immer bei mir selbst. Sonst würde das Gebot nicht lauten, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich könnte hier die Predigt aufhören. Dann wäre das aber nichts gewesen als ein schöner Vortrag, der aber eigentlich hilflos zurücklässt. Denn wenn wir ganz ehrlich sind, ist es total schwierig, Mann und Frau Gottes zu sein. Einfach so, aus eigener Kraft. Ich glaube, dass das keiner von uns leisten kann. Aber es gibt einen, der es vorgemacht hat. Es gibt einen, der hat sich auf den Weg gemacht, um uns vorzuleben, wie das geht. Und das ist niemand Geringeres als der Sohn Gottes, Jesus Christus selbst. In Philipper 2, Verse 6 bis 7 steht, obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Herr Jesus hat uns gesehen und er wusste, diese Menschheit, die braucht total Rettung. Er ist selbst Mensch geworden. Er wurde Teil von uns. Er wurde Teil seiner eigenen Schöpfung. Und auch er, ihr glaubt es kaum, wurde in seiner Identität angegriffen als Sohn Gottes. Wir lesen das in der Bibel nach seiner Taufe, in Lukas 4, Vers 3. Da heißt es nämlich, da sagte der Teufel zu ihm, wenn du Sohn Gottes bist, dann befiehl doch, dass dieser Stein hier zu Brot wird. Und wir lesen später, dass der Teufel es wieder versucht mit den einleitenden Worten, wenn du Gottes Sohn bist. Es klingt so unglaublich, aber auch Jesus wurde in seiner Identität als Sohn Gottes, also als Mann Gottes, angegriffen. Und ich bin mir sicher, dass er all diese Strapazen, die Schikane und das Leid bis hin zum Tod am Kreuz nur erduldet hat, weil er wusste, ich bin Sohn Gottes und das ist nicht verhandelbar. Wenn Gott heute mit uns unterwegs ist, dann ist auch seine Einladung an uns, hey, du darfst in deiner Identität als Frau und als Gott, als Mann Gottes wachsen. Und du darfst verstehen, wie viel das bedeutet. Und er wünscht sich nichts sehnlicher, als dass wir das verstehen, was das bedeutet, Sohn und Tochter Gottes zu sein. In der Bibel steht in Kolosser 1, 16 bis 17, durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, Sichtbares und Unsichtbares, Königreiche und Mächte, Herrscher und Gewalten. Ja, alles ist durch ihn geschaffen und vollendet sich schließlich in ihm. Denn Christus war vor allem anderen und alles hat nur durch ihn Bestand. Wenn wir mit unserer Identität hadern, und ich glaube, das ist ganz oft der Fall, dann ist Gottes Antwort, schau auf Jesus. Durch ihn wurde alles gemacht und vollendet sich in ihm. Alles hat Bestand nur, weil er ist, also auch du und ich. Und seine Einladung ist heute an uns, richte dich nach ihm aus. Wenn du Kind Gottes geworden bist, dann ist das möglich. Du kannst Identität finden, deine wahre und rechtmäßige Identität, weil Jesus es möglich gemacht hat. Und ich möchte heute zwei Einladungen aussprechen. Die erste, die ist für diejenigen von uns, die sagen, hey, ich habe das mit Jesus verstanden und ich habe auch das Gefühl, es gibt eine Position als Frau und es gibt auch eine Position als Mann, die ich einnehmen soll, weil die so anders ist. Und ich struggle aber noch damit, so genauso wie ich in meiner Eingangsgeschichte. Dann würde ich euch bitten, kurz die Augen zu senken, nach unten zu schauen. Und ich will heute einen privaten Moment mit dir schaffen und Gott, dass du vor Gott kommen darfst und sagen kannst, hey, ich struggle noch. Ich habe es noch nicht so ganz raus, Mann oder Frau Gottes zu sein. Und wenn du das bist, dann lass uns doch heute gemeinsam dafür beten und als Zeichen dessen, dass wir gemeinsam miteinander vor Gott gehen und das einfach in Anspruch nehmen, dass Gott das möglich gemacht hat durch Jesus Christus, melde dich doch einfach. Und dann lass uns gemeinsam dafür beten. Okay. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns als Söhne und Töchter gemacht hast, als Frau und Mann Gottes. Und ich danke dir dafür, Jesus, dass du uns siehst. Und wenn wir Probleme damit haben, wenn wir strugglen, wenn wir manchmal nicht wissen, was sollen wir tun, was sollen wir machen in unserer Identität, dann bist du da. Und alles hat in Jesus einfach Sinn und hat zu seiner Vollendung gefunden dort. Und wir wollen einfach auf Jesus schauen und dankbar dafür sein, dass Jesus es vollbracht hat, dass wir zu unserer wahren Identität kommen können. Und danke dir dafür, dass du es möglich gemacht hast. Wir wollen auf dich schauen. Und jetzt eine zweite Einladung für denjenigen, der Jesus vielleicht noch nicht kennt. Hey, alles ergibt erst Sinn mit Jesus. Erst dann, wenn du eine persönliche Beziehung zu diesem Gott schaffen kannst, der dich gemacht hat, erst dann findest du zu deiner wahren Identität. Und wenn du hier bist und du möchtest diesen Jesus kennenlernen und du hast noch nicht Ja zu ihm gesagt, hey, dann ist doch mein Aufruf heute an dich, lass uns gemeinsam dafür beten. Und wenn du da bist, hey, dann streck doch deine Hand kurz aus und wir wollen gemeinsam heute vor Gott gehen und sagen, es ist möglich. Okay, lass uns trotzdem gemeinsam beten. Jesus, danke dir dafür, dass du da bist und wir danken dir dafür, dass du unsere Schuld vergeben hast durch das Opfer, was du am Kreuz von Golgatha gegeben hast. Wir danken dir dafür, dass wir Kinder Gottes sein dürfen und dass unsere Schuld vergeben ist, dass wir jetzt frohen Mutes vor den Thron Gottes kommen dürfen und nichts trennt uns mehr von der Liebe Gottes. Wir danken dir dafür, dass wir in deine Bestimmung finden dürfen, weil du uns sehr gut gemacht hast. In Jesu Namen, Amen.
So groß. So groß ist der Herr, sing mit mir, so groß ist der Herr, ihn preisen wir, so groß, so groß.